Ja, und zwar haben Sie ja gerade gesagt, dass Sie da Hindernisse bekommen haben von den Presseoffizieren und so, und dass das aber immer nur ein bisschen subtil war, weil das ja sonst auch mit der Pressefreiheit nicht hinhauen würde. Und ich würde da mal fragen, inwieweit denn die Bundeswehr, auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd klingt, aber inwieweit die denn überhaupt verpflichtet ist, da für sowas wie Pressefreiheit zu sorgen. Denn das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gilt ja erstmal nicht auf ausländischem Boden. Und auch wenn die Bundeswehr natürlich dafür den deutschen Staat ist, muss sie dann da im selben Ausmaß für Pressefreiheit sorgen, wie die denn hier auch gilt, oder gelten da dann auch offiziell andere Regeln?
Jetzt beantworten? Also mal die Bundeswehr ist dort von der Bundesregierung und vom Bundestag hingeschickt worden. Und von daher haben Journalisten das Recht zu erfahren, was dort passiert. Genau wie Abgeordnete ja häufig dorthin fahren und sich erkundigen oder sich ansehen, was dort passiert. Wobei die Abgeordneten tatsächlich meist das Lager nicht verlassen, aus Sicherheitsgründen. Von daher hier mehr zu sehen. Aber es gibt keine klaren Regelungen, was jetzt Journalisten dort dürfen und was nicht. Was gute und schlechte Seiten hat, weil ja, man weiß ja nicht, wie die Regelungen aussehen würden. Es gibt ja jetzt gerade in der letzten Woche Bestrebungen von der Leyen, da striktere Regeln nicht nur für die Auslandseinsätze, sondern überhaupt für Pressekontakte einzuführen. Das sollte man mal gut beobachten. Aber für mich ist die Bundeswehr, es ist völlig egal, wo die ist, das ist eine Armee in einem demokratischen Staat und deshalb darf ich sie als Journalist kontrollieren, Ende Gelände. Also da interessiert mich keine Verordnung.
Noch weitere Fragen davor? Ich glaube, ja. Ich komme.
Herr Chauvestre, Sie haben den größten Lacher, glaube ich, vorhin gebracht mit der Piratenflagge statt der Deutschlandflagge.
Daniel, aber ich habe die Fahrt auch gesehen, ja?
Das hatten Sie, glaube ich, erzählt vorhin, dass dann auch Flipflops und Shorts da zu sehen waren. Gibt es davon Fotos? Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn Sie davon Bilder machen, dann wird sich dieser Zustand wahrscheinlich auch sehr schnell ändern. Und daher wird niemand da wollen, dass Sie das fotografieren. Aber für die Nachwelt wäre das auch ganz schön zu sehen. So sah das damals mal aus.
Da gibt es sehr viele Fotos von, doch, von verschiedenen Fotografen, ja. Das war auch ein längerer Zustand, also das war gerade die härteste Zeit dort und da waren dann zu der Zeit auch die Soldaten einfach anders drauf. Denen war dann Regelungen über Kleiderordnung ziemlich egal und von daher war das akzeptiert. Nee, da gibt es viele Fotos von. Und im Übrigen, rein jetzt PR-mäßig von der Bundeswehr ausgedacht, habe ich das auch nicht verstanden, dass sie das nicht zulassen, weil das hat im Grunde die Soldaten dort menschlicher gemacht. Ja? Wenn sie sich da ganz normal verhalten, wie normale Leute sich verhalten und auch in dem Stress dadurch irgendwie Ablenkung suchen oder so. Also, aber das ist jetzt noch eine andere Frage. Aber nee, es gibt davon viele Fotos.
Wäre im Grunde noch eine richtige Nachwuchswerbung, ne? Wenn ich das Mikro jetzt schon habe, würde ich ganz gerne noch
Nee,
ein.
So gemütlich und so toll ist es da aber dann nicht.
Immer auf den Fotos dann erstmal. Wenn ich das Mikro jetzt schon habe, würde ich ganz gerne noch eine Frage stellen, Herr Pieler. Sie haben vorhin erwähnt, dass es Situationen gibt, in denen man nicht nur unkomfortabel wohnt, sondern auch keinen Strom und kein Internet hat, wenn man nämlich fernab des Lagers ist. Das dürfte ja ein Problem sein für die ganz aktuelle Berichterstattung, wenn man erstmal nur seine SD-Karten füllen kann, aber die Bilder nicht abschicken kann. Was für Zeitspannen sind das, in denen dieser Zustand dann vorhält?
Ist meistens nicht lange. Ich würde sagen, höchstens 3 Tage vielleicht. Also man kann sich darauf gut vorbereiten und einfach eine SD-Karte mehr einpacken.
Danke.
Ja, ich hätte auch nur eine
Wobei ich auch
Frage.
sagen müssen, ergänzen, die Mehrzahl der Berichte aus Afghanistan war ja nie zeitkritisch. Es ging ja nicht darum, die sind jetzt 1 Kilometer weiter vorgerückt oder zurück oder so. Darum ging es ja nie. Von daher wäre es auch irrelevant gewesen.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage an Herrn Pieler und zwar. Hallo. Ja, da bin ich. Sie haben gesagt, mit den Presseoffizieren ging es eigentlich nie ohne Widerstand und ohne Konflikte. Und Sie haben gesagt, Sie mussten in vielen Situationen einfach nur schnell genug sein, um das Foto zu machen. das sie machen wollten. Gab's, also haben die das denn mitbekommen, dass sie dieses Foto gemacht haben, und gab es dann danach noch Widerstand?
Das weiß ich nicht. Danach gab es eigentlich nie Widerstand, weil dann wäre es ja wirklich eine aktive Zensur. Also das eigentlich nicht.
Also wenn sie schnell genug waren und das Foto passiert ist, dann hat niemand mehr gesagt, okay, jetzt geht die Kamera kaputt oder was weiß ich.
In den Momenten nicht wirklich drum geschert, ob sie es mitkriegen oder nicht. Also weil ich das einfach genauso sehe. Das ist halt keine PR-Arbeit von Unternehmen, selbst wenn sie das selbst so betrachten wollen, gerne. Und einfach diese Distanz muss man haben, und dann muss man auch ein bisschen diese Dreistigkeit an den Tag legen. Ja. Also wir haben auch Taktiken entwickelt, die den Presseoffizier dann irgendwie wie sehr gefordert haben, nämlich man kommt irgendwo rein in so ein kleines Camp, und dann geht der Schreiber rechts lang und ich gehe links lang. Und was soll er jetzt machen? Ja? Also er muss ja irgendwie uns beide zusammenhalten, aber wenn wir jetzt einfach unterschiedlicher Wege gehen, dann müsste er sich aufteilen, und das kann er nicht. Das heißt, einer von uns beiden kann in Ruhe arbeiten.
Ja, danke schön. Es wurde eben darüber gesprochen, was für eine Situation dieses Embedded-Sein verursacht. Und dass man da dem halt zu nahe kommt, dass man sich sozusagen zu sehr solidarisiert. Die Gefahr besteht auf jeden Fall, logisch. Aber es hat halt auch den Vorteil, dass man, wenn man jetzt ein paar Nächte neben einem da auf so einem Feldbett oder im Sand schläft, dann erzählt er einem natürlich auch viel mehr. Also ne, diese Annäherung geht ja in beide Richtungen. Und dann hat kein Presseoffizier mehr eine Chance.
Ja, noch weitere Fragen? Ich würde sagen, noch, ja. Oh, es werden immer mehr. Okay, das wären dann die letzten Fragen, würde ich sagen. Ne? Habt ihr noch ein Mikrofon da?
Also ich habe jetzt
eins. Okay, ich lasse euch einfach fragen, wir sind ja unter uns, so lange wie es geht.
Ja, genau, die Frage geht auch an Herrn Pilar. Und zwar haben Sie vorhin gesagt, dass sich die politischen Entscheidungen in Berlin quasi gefällt wurden, direkt auch wiedergespiegelt haben im Alltag im Kriegsgebiet. Hätten Sie da vielleicht, also meine logische Nachfrage wäre dann, was waren da Beispiele, wo Änderungen spürbar waren?
Ja, ich glaube, das haben wir vorhin an dem Beispiel erklärt, dass man in gewissen Jahren in Gebiete durfte, wo man von der Bundeswehr ohne groß drum bitten zu müssen, einfach hingefahren wurde, wo sozusagen der Kriegszustand unmittelbar spürbar war. Ja? Also wo man wirklich mit der kämpfenden Truppe zusammenkam, die mehrere Tage da irgendwie draußen war und sozusagen Feindkontakt hatte. Und das hat sich ja nicht geändert. Das ist ja bis zum letzten Moment so gewesen. Und als sozusagen die Mission dann, das Mandat nicht mehr verlängert wurde und die Mission beendet war und man das ja irgendwie auch als erfolgreich ansehen wollte, wurde einem das einfach verwehrt, obwohl die Situation sich nicht geändert hat. Ja? Also das ist jetzt, finde ich, das beste Beispiel, dass ich in einem Jahr etwas machen darf, wo der Zustand der gleiche ist, 2-3 Jahre später, und ich mir diesen Zustand dann aber nicht mehr anschauen darf.
Von mir hier. an beide eigentlich eine Frage, aber vor allem an Beispielen von Ihnen, Herr Pilar. Und zwar haben Sie ja gesagt, dass Sie am Anfang eher mit speziellen Leuten immer unterwegs waren und zusammen auch mit denen hingereist sind und dass die dann quasi schon Kontakte dort hatten. Wie wichtig ist es eigentlich, dort Kontakte zu haben, und hängt das auch stark von der Zeit ab, oder ist das auch möglich, quasi ohne Kontakte hinzugehen und dann dort Leute anzusprechen, einfach direkt, ohne genauer zu wissen, wie es lang geht?
Das würde ich keinem empfehlen, ehrlich gesagt. Also es ist, ein Netzwerk ist unheimlich wichtig. Man braucht immer Leute, denen man vertrauen kann. Und das Vertrauen kann halt irgendwie über Jahre aufgebaut werden. Und ich hatte nun das Glück, dass ich halt durch die Zeitung Kollegen hatte, die über Jahre dieses Land in allen möglichen Phasen begleitet haben. Also der Ahmad Taheri, ein iranischer Schreiber, der für die FAZ schrieb, jetzt ist er im Ruhestand, wie gesagt, hatte über 30 Jahre hinweg Freundschaften aufgebaut, die dann auch funktionieren ohne Bezahlung, sondern da geht es um Vertrauen. Und auch die Kollegin Friederike Böge, die jetzt für die FAZ über Afghanistan schreibt, hat selber 2,5 Jahre in Kundus gelebt, hat Journalisten ausgebildet, hat für die Stiftung dort gearbeitet. Und das sind halt Leute, über die man dann wiederum an Leute gerät, wo man sich einfach sicher sein kann, dass die immer alles dafür tun werden, dass einem nichts passiert. Dass sie immer die Entscheidungen die abzuwägen sind, so treffen werden, dass das minimalste Risiko dabei rauskommt. Und das ist eine Möglichkeit, und die andere Möglichkeit ist natürlich auch Bezahlung. Ja? Also in dem Fall lief es halt anders. Natürlich werden die Leute honoriert dafür, dass sie dann ihre Zeit zur Verfügung stellen und ihre Erfahrung und ihr Wissen. Wenn man aber in ein ganz anderes Land kommt, wo man irgendwie keine Kontakte hatte, wie ich zum Beispiel mit einem Kollegen in Libyen war während des Krieges, da geht es alles um Geld. Ja? Das heißt, man muss auch eine ordentliche Summe auf den Tisch legen für einen Stringer, also für jemanden, der sich auskennt, der einen irgendwie an die Orte bringt, wo man hin möchte, für den Fahrer und so weiter. Diese Leute muss man gut bezahlen, damit kein anderer sie besser bezahlt und man plötzlich in eine Falle gerät. Ja? Also da muss man, das ist einfach so.
Dazu noch eine kurze Nachfrage, Herr Chauvistre, war das bei Ihnen auch so, dass man quasi teilweise bezahlen musste, um mit auch Leuten vielleicht Informationen zu bekommen?
Ja, ich war ja fast immer mit der Bundeswehr unterwegs, von daher, da stellt sich das Problem nicht.
Also für Informationen haben wir nie bezahlt, ne? Also nicht, dass jetzt falsch verstanden wird, sondern nur für die Infrastruktur.
Deswegen auch die Frage an Chauvistre, weil bei Ihnen ja Informationen quasi in Bildern direkt dargestellt werden. Da muss ja, also man merkt ja, ob jemand das dann versucht zu stellen eigentlich in dem Moment, wo man ein Bild hat. Aber wenn man mit jemandem sprechen muss und eine Information bekommen muss, dann ist es ja wieder eine Frage, ob die Person wirklich das erzählt, was sie auch wirklich erfahren hat. Deswegen die Frage.
Okay, noch eine kleine Frage von mir. Wie war das? Habt ihr da jemals das Gefühl gehabt, dass einer von den Soldaten zum Beispiel, mit dem ihr geredet habt oder den ihr fotografiert habt, irgendwelche negativen Konsequenzen daraus erleben musste? Irgendwelche Disziplinarmaßnahmen oder so? Oder kam sowas nicht vor?
Durch das Gespräch mit uns oder durch ein Bild? Nee, habe ich nicht erlebt.
Okay.
Aber berechtigte Frage. Es ist auch in der Tat etwas, was man immer im Kopf behalten muss. Auch wie man die Leute zitiert oder ob man dann Zitate den Personen zuschreibt oder nicht. Also ich habe auch ein bisschen durch Glück, aber auch dadurch, dass ich einfach lange an dem Thema drin war. Die eine Einheit, die ich am längsten begleitet habe, außerhalb in Kundus, außerhalb des Camps, habe ich dann nochmal hier in Deutschland getroffen, in der Kaserne in Niedersachsen. Und dann ein Jahr später ein Teil dieser Truppe auch nochmal in Afghanistan. Das war sehr interessant, weil mit denen konnte ich dann tatsächlich darüber sprechen, wie sich die Situation verändert hat. Und da war auch einer dabei, der also hat sich nur darüber beschwert, dass ich ihn damit zitiert habe, dass er am liebsten gleich wieder nach Afghanistan wollte. Dadurch hat er dann Stress mit seiner Freundin bekommen. Aber er hat offenbar keinen Stress mit der Bundeswehr bekommen.
Ich habe aber schon von Soldaten gehört, dass die sich über andere Artikel irgendwie auch aufgeregt haben. Also das gab es wohl schon, dass sich einige irgendwie falsch wiedergegeben haben. Und ich glaube, man muss auch immer aufpassen, wem kann man sozusagen welche Öffentlichkeit gönnen. Also es wäre jetzt auch vermessen, jemanden, der einfach nicht in der Position ist, auch in der Hierarchie in der Bundeswehr, dem jetzt nach der großen politischen Einschätzung zu fragen. Also das wäre auch einfach unseriös, sowas zu schreiben. Ja? Also da muss man dann wirklich irgendwie Leute fragen, die einfach zitierfähig sind. Also wenn man an den Soldaten rangeht, dann kann es jetzt nicht, kann nicht die Frage sein, macht das alles Sinn hier, sondern dann darf es höchstens die Frage sein, wie fühlst du dich dabei oder macht das für dich Sinn? Also es geht dann sozusagen um die Person, ja, und nicht um große Politik. Und das muss man, glaube ich, auch immer beachten. Und ich glaube, generell sollte man auf Menschen fair zugehen und nicht versuchen, jemanden in die Pfanne zu hauen. Und wenn man das so handhabt, dann hat man eigentlich auch keine Probleme.
Dann mal kurz eine Frage von mir. Herr Chauvistre, Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie haben mal an so einem Seminar teilgenommen von der Bundeswehr. Wie darf man sich denn so ein Seminar vorstellen, beziehungsweise was wird denn vermittelt? Einfach nur, wie überlebe ich da oder wie habe ich mich zu verhalten? Oder generell geht es auch auf die Presse ein, also wie meine Pressearbeit da zu sein hat?
Es ist ein Seminar, Schulung, also wie gesagt, über 7 Tage. Die gar nicht speziell darauf ausgerichtet ist, die Bundeswehr zu begleiten. Also die meisten, das ist halt ein sehr weites Spektrum. Es geht einfach darum, dass man Wirkung von Waffen kennenlernt und Stress ausgesetzt wird. Also wie verhalte ich mich an Checkpoints und so weiter. Oder wie verhalte ich mich bei Entführungen. Also es wird halt, es werden Entführungssituationen auch über sehr lange Zeit durchgespielt. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ist das ziemlich real.
Also man wird da massiv unter Druck gesetzt. Also es ist tatsächlich so, dass man eine Anspannung erfährt, die einem halt vorhalten soll, wie sich das anfühlen könnte, wenn man in einem Kriegs- oder Krisengebiet in die falschen Hände gerät. Und das geht einfach sehr an die Substanz.
Also Schlafentzug und alles.
Also Scheinexekutionen oder das weiß ich nicht, ob Sie das machen, aber auf jeden Fall, man wird sozusagen über seine Grenzen hinaus belastet.
Es gibt dann auch so ein Schlüsselwort, das kann man dann sagen, wenn man aussteigen will. Und es steigen auch immer welche aus.
Von mir noch eine Frage. Also Ihre Bilder und ich glaube auch Ihre Berichte haben ja doch relativ normale Situationen dargestellt. Haben Sie je befürchtet, durch diese alltägliche Darstellung den Krieg zu verharmlosen?
Das ist eine gute Frage. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube einfach, dass die Berichterstattung einmal sehr breit ist und ich habe eigentlich eher versucht, noch weitere Aspekte hinzuzufügen zu der Kriegsberichterstattung, die eigentlich einen so hier erreicht. Also es ging eigentlich wirklich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, mir gar nicht darum, irgendwie Combat zu zeigen oder Blut und Wunden, Toten, Verletzte. Das ist eigentlich nicht mein Anliegen gewesen. Und muss aber auch dazu sagen, dass ich eigentlich auch das fotografiert habe, was ich fotografieren konnte. Also wäre ich in eine Situation gekommen, wo tatsächlich wir auf irgendeine Sprengfalle draufgefahren wären und es zu einer solchen Situation gekommen wäre, dann hätte ich es sicherlich auch fotografiert.
Ja, tatsächlich eine berechtigte Frage. Ich denke eher, dass die Versuche sozusagen Krieg als besonders dramatisch darzustellen, verfälschend ist und in gewisser Weise verharmlosend. Ich kenne ganz wenige oder ich kenne kaum gute Dokumentationen, die, wenn ich die sehe, denke, ja, das ist so ist es. Auch Spielfilme, da fällt mir eigentlich nur einer ein, der das Gefühl wiedergibt, wie es ist in solchen Krisen und Kriegsgebieten. Und der zweite Punkt ist, den habe ich eben schon gesagt, ich halte es auch für einen wichtigen Teil des Krieges und gerade wenn man drauf guckt, wichtiger Teil der Interventionspolitik, also was kann man denn erreichen und was nicht, darzustellen, was steht für ein Apparat dahinter und wie funktioniert der im Alltag. Also von daher denke ich, ist es eher eine realistischere Darstellung. Das Härteste, was ich erlebt habe, war gar nicht mal aktuelle Verletzungen, die sieht man natürlich auch, oder Schüsse oder Ähnliches, sondern es war völlig banal und ich habe es erst eigentlich eine Stunde später verstanden, was da passierte. Ich glaube, ich habe es auch noch nie erzählt. Ich war in Kunduz und da machten zwei Leute so einen Krankenwagen sauber und zwar mit so einem Kärcher. Und das war ziemlich heftig. Also können Sie sich vorstellen, was da hinten rausfloss. Und ich denke, durch solche Kleinigkeiten, Banalitäten wird es viel deutlicher, was Krieg ist. Wie gesagt, er ist meistens ziemlich langweilig, aber dadurch nicht weniger brutal.
Ich glaube auch, dass man so eine Art Sensor hat. Ja? Also wenn man sich ultrabrutale Bilder anguckt, dann nimmt man das vielleicht wahr, aber man nimmt es nicht auf. Das ist einfach ein Schutzmechanismus, den jeder Mensch hat. Ja, da gucke ich zwar hin, aber gleichzeitig mache ich auch zu, ja, einfach um mich selbst zu schützen. Und ich glaube, es ist gar nicht die beste oder effektivste Art und Weise, den Krieg einfach auf die Gefechte zu reduzieren, sondern oft sind es halt auch Bilder, die einem einen gewissen Zugang ermöglichen, weil sie auch die Chance bieten, dass man sich in irgendeiner Art und Weise mit so einem Bild identifiziert. Ja? was natürlich wahnsinnig schwer ist, wenn man etwas sieht, was so völlig fernab ist dessen, was man selbst kennt und was man selbst erlebt hat, dann kann man sozusagen dem Bild nicht folgen. Ja? Also ich glaube, es ist viel effektiver, Kriegsversehrte zu fotografieren, nachdem diese Wunden, die sie haben oder die Amputation irgendwie geheilt sind und sie selbst auch vielleicht realisiert haben, was ihnen da geschehen ist, weil das ist ja in diesen Momenten, die halt so aufgeladen sind und so voller Adrenalin, eigentlich keinem wirklich klar, was da gerade passiert. Und also was ich sagen will, ich glaube, ein ganz sachliches Porträt von jemandem, der die Beine verloren hat, vielleicht ein halbes Jahr später, nachdem er die ganzen Behandlungen durchlaufen hat und sich selbst auch mit seiner neuen Lebensrealität konfrontieren konnte und sich überhaupt darüber im Klaren und im Bewusstsein ist, was das jetzt mit ihm gemacht hat und was es auch für sein weiteres Leben bedeutet. Und diesen Menschen in die Augen zu gucken, ist, glaube ich, viel effektiver als zu sehen, wie jemand blutend irgendwo im Sand liegt. Das, glaube ich, berührt einen auf eine Art und Weise, die nicht nachhaltig ist.
Also in vielen Darstellungen, wo man denkt, das ist jetzt Kriegsberichterstattung, wird auch oft nur das Bild von unserem Krieg, unser Bild vom Krieg transportiert, das teilweise aber völlig veraltert ist und das kaum noch so stattfindet. Oder je nach, ist natürlich in jeder Kriegsschauplatz ist unterschiedlich. Aber um es nochmal so sagen, in Afghanistan, die sozusagen traditionellen Gefechte sind eher die Ausnahme. Und es ist dann eher dadurch die Anspannung da, dass es halt einen unsichtbaren Gegner gibt für beide Seiten.
Ja, gibt es noch Fragen? Noch zwei, habt ihr ein Mikrofon?
Ja. Frage an beide, und zwar, jetzt gibt es ja konkrete Maßnahmen der Bundesregierung, wieder nach Afghanistan abzuschieben. Und mit der Erfahrung der vielen Besuche, würden Sie das tatsächlich als sicheres Herkunftsland einstufen? Oder trauen Sie sich da eine Beurteilung zu?
Nee, traue ich nicht. Fühle ich mich nicht kompetent oder es wäre arrogant, das zu machen, aber ich kann Ihnen einfach nur sagen, obwohl ja seit Jahren von Abzug geredet wird, ist es immer noch eines der größten Kontingente oder das größte Kontingent der Bundeswehr im Ausland. Es ist ein sehr stark bewaffneter Einsatz und ich denke, das sagt sehr viel über das Land aus. Also wenn es ein friedliches und sicheres und menschenrechtsfreundliches Land wäre, wäre doch sicher kein großer Einsatz der Bundeswehr.
Eine Frage, ich habe auf den ganzen Bildern, ich glaube, keine einzige Frau gesehen. Laufen dort Frauen überhaupt rum? Ich denke, ein paar schon. Und wenn ja, haben sie es deutlich schwerer als Männer?
Also es gibt ein paar Bilder mit Frauen und es laufen da natürlich auch Frauen rum. Mindestens mit einer Verschleierung oder auch oft mit einer Burka.
Auch als Fotografin oder als Journalistin?
Also meine Kollegin hat sich immer verschleiert. Das muss sie. Das ist einfach Teil der Kultur. Also dass man sozusagen die Haare offen trägt, das sieht man gar nicht. Ja, also es gibt verschiedene Abstufungen der Verschleierung. Wie gesagt, es reicht ein Kopftuch. Und viele sind halt dann sehr, sehr stark verschleiert, indem sie eine Burka tragen. Und es ist... Frauen haben es natürlich schwer, also aus unserer Perspektive. Ja? Also, und es ist auch ganz schwierig, mit Frauen in Kontakt zu kommen, vor allem als Mann. Also man kann die jetzt nicht einfach mal so eben ansprechen oder man kann auch nicht einfach mal ein Bild von denen machen. Selbst wenn sie schon in dieser Burka sind und man sie eigentlich gar nicht sehen kann, muss man da immer sehr aufpassen, weil das sehr schnell zu Konflikten mit den Männern führen kann. Frauen haben da einfach eine andere gesellschaftliche Rolle als hier und das ist sehr spürbar. Ja. Es gibt aber auch unheimlich viele sehr starke und sehr mutige Frauen, die Mädchenschulen betreiben und sich nicht unterkriegen lassen von Morddrohungen, die während des Krieges mit den Taliban die ganze Schule nach Pakistan umgesiedelt haben, um dann wieder mit der ganzen Schule zurückzukehren, die einfach unheimlich für ihre Rechte kämpfen und unheimlich viel für die Gesellschaft machen. und einer großen Gefahr ausgesetzt sind und sich davon nicht abschrecken lassen. Gibt es auch.
Ich denke, es gibt auch Unterschiede zwischen den Städten und den ländlichen Gegenden. Aber also in den ländlichen Städten oder ländlichen Gegenden oder kleineren Städten, afghanische Frauen habe ich da fast überhaupt nicht gesehen. Die sind wirklich versteckt, kann man nicht anders sagen. Die fragten aber auch nach Journalistinnen, gibt es einige, doch, auch mit der Bundeswehr unterwegs und auch eigenständig. Frau Köbel etwa für den Spiegel ist sehr viel in Afghanistan unterwegs gewesen, sehr gute Frau. Und Soldatinnen gibt es inzwischen auch viele, also und zwar nicht nur in den, was weiß ich, Nachschub- und Sanitätswesen, sondern auch unter den in den Kampfeinheiten. Das sieht man meist gar nicht, weil die Soldaten sind ja eh meistens so eingewickelt und Helm und Brille, dass man das sozusagen nicht erkennt und sie sind wahrscheinlich auch ganz froh, dass man es nicht erkennt, aber es gibt einige Soldatinnen. Also auch in allen Positionen und allen Einheiten. Also als ich da war, war zum Beispiel eine Zugführerin. Also Zugführer ist so Chef von 30 Leuten, also schon ziemlich hohe Positionen, auch mit Frauen besetzt.
Ja, gibt es noch Fragen? Dann glaube ich, das war die letzte Frage. Dann würden wir uns einfach noch... Okay, das ist, glaube ich, jetzt wirklich die letzte Frage.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage an beide. Hatten Sie denn irgendwie jemals Angst gehabt, wirklich, oder in eine Situation gekommen, wo Sie Angst hatten, auch gerade im Kriegsgebiet? Also ich habe jetzt sehr gehört, Sie waren ja meistens bei der Bundeswehr dabei, aber gab es vielleicht auch brenzligere Situationen?
Ich war mir schon immer der Gefahr bewusst. Manchmal denkt man, hat man so Momente, denkt man, was machst du hier überhaupt? Klar. Ich hatte dann im Nachhinein habe ich auf Situationen geguckt und mir ist klar geworden, dass sie extrem gefährlich waren. Aber Angst in dem Sinne, nee.
Kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich wirklich jetzt so einen Moment hatte, wo ich sozusagen gegen so eine lähmende Angst ankämpfen musste oder so. Es gab Momente, wo ich sehr angespannt war. Aber eigentlich, also, was natürlich auch eine Form von Angst ist, klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sozusagen dass die Angst mich dominiert hätte. Nee, hatte ich nicht.
Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir noch einige Fotos durchgehen. Sie können uns ja auch ganz kurz was dazu erzählen. Und falls jemand irgendeinen Kommentar zu einem Foto machen will, auch ruhig. Ja. Und dann nähern wir uns eigentlich auch langsam dem Ende.
Die sind jetzt schon durchgelaufen, ne? Soll ich sie nochmal laufen lassen? Oder
eigentlich? Die sind schon durchgelaufen, genau. Ja. Wenn das reicht? Okay. Ich glaube, für heute reicht es. Okay, dann überreiche ich... Magst du reden?
Ja,
ich. Dann überreiche ich ihm jetzt.
Ich würde gerne was sagen, aber ich kriege es
schon. Ja, sehr gut. Er übernimmt. Er kann das besser.
Vielleicht abschließend nochmal die Frage, würden Sie jetzt nochmal zum jetzigen Zeitpunkt nochmal in ein Kriegsgebiet reisen und wenn ja, wohin?
Ja, Moment, habe ich ja auch noch andere Verpflichtungen hier. Nicht zur Freude aller, möglicherweise. Aber doch, auf jeden Fall, ja. Ich denke, man müsste nach Mali fahren. Das denke ich, da sind wir in einer Situation jetzt, wo wir vielleicht in Afghanistan, also jetzt aus Bundeswehrsicht, 2003 waren oder so. Also da sollte man eigentlich hinfahren, ja. Mal sehen, wenn sich es ergibt. Ich würde es auf jeden Fall weitermachen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass... diese Art der Berichterstattung und auch der Informationsgewinnung und des Zusammenpuzzles von Informationen beizubehalten.
Ich kann das gar nicht so spontan beantworten. Also wenn Sie mich jetzt konkret fragen würden oder mir einen Auftrag geben, würde ich mir ein paar Tage Bedenkzeit erbeten und dann würde ich es Ihnen sagen. Aber ich glaube, grundsätzlich habe ich in den Jahren gemerkt, dass ich dazu schon bereit bin und das irgendwie gut leisten kann. Und ich denke schon, dass ich das nicht das letzte Mal gemacht habe. Ja,
okay. Ja, dann wollten Sie noch was sagen?
Es ist eine Ausnahmesituation, ist klar. Ne? Und man muss sich darauf vorbereiten, ist auch klar. Aber wenn man halt Journalist ist und auch das ernst nimmt, dann muss man da sowas eigentlich auch immer wieder machen.
Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank nochmal an unsere beiden Gäste, an Erik Schulwestre und Daniel Pieler. Und ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und kommt gut nach Hause und ich hoffe, es war schön. Thank you.